Und Duft in Köln, Eau de Cologne, ist eines der besonderen Highlights. Das ist für mich ähnlich stark wie der Kölner Dom oder sind die Museen, sind die Ateliers oder der Rhein. Also es gibt so viele Dinge, die müssen wir uns einfach bewusst machen und die müssen wir versuchen, bewusst zu leben.
Wirtschaft Köln am Platz.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir, die Efficient GmbH, freuen uns sehr darüber, den heutigen Podcast präsentieren zu dürfen.
Hallo Köln und herzlich willkommen bei Wirtschaft Köln Unplugged. Wir tauchen mit dem heutigen Podcast in eine Branche ein, die mehr als 300 Jahre alt ist und tatsächlich ihren Grundstein in Köln hat. Es geht um die Welt der Düfte, um die Welt der Parfüms. Mit Jean-Marie Farina, 4711 und generell dem Begriff Eau de Cologne ist Köln ganz fest verankert in der Welt der Düfte. Die Familie meines heutigen Gastes, Guido Maria Schmidt, ist auch schon seit mehr als einem Jahrhundert in dieser Branche unterwegs. Er selbst hat schon als 5-Jähriger an parfümierten Seifen gerochen und losgelassen hat ihn die Welt der Düfte seitdem nicht mehr. Für welche verschiedenen und ungewöhnlichen Parfüms, Projekte und Personen Guido Maria Schmidt verantwortlich war in den vergangenen Jahren, das berichtete er bei Wirtschaft Köln Unplugged. Zudem sprechen wir über sein neuestes Unterfangen. Mit The Scentist will er dafür sorgen, dass jeder Mensch sein ganz persönliches Parfüm kreieren kann. Mein Name ist Manuel Heckel. Viel Freude beim Gespräch.
Dann freue ich mich sehr auf unseren heutigen Gast bei Wirtschaft Köln Unplugged und begrüße Guido Maria Schmidt, der Kopf hinter Parfüm Lovers Cologne und Mitgründer des Startups The Scentist, das in diesen Wochen so richtig an die Öffentlichkeit tritt. Und was das alles ist und was für eine Welt wir uns da bewegen, wird er uns sicherlich berichten. Herzlich willkommen, Herr Schmidt.
Dankeschön.
Schön, dass Sie da sind. Ich frage alle meine Gäste am Anfang einmal nach Ihrem Lieblingsort in dieser Stadt. Wie sieht es da bei Ihnen aus?
Ja, die größte Magie für mich hat der Kölner Dom.
Der Kölner Dom tatsächlich.
Der Kölner Dom und das Richterfenster. Da fühle ich mich zu Hause, da egal von wo ich komme. Der erste Blick ist auf den Kölner Dom.
Ja.
Das ist Heimat.
Ja. Und auf der anderen Seite, welchen Ort in Köln sehen Sie, der vielleicht besonderen Verbesserungsbedarf hätte?
Leider gibt es da sehr viele Orte, die Verbesserungen benötigen, die auch mehr Sauberkeit benötigen in der Stadt, mehr Aufmerksamkeit der Menschen, die in der Stadt selbst leben. Da sind wir alle ein bisschen gefordert, aber sicherlich, das sind viele Plätze, der Neumarkt, der Heumarkt, viele, viele bekannte
die
Plätze,
die einfach
Verbesserungen benötigen.
Ja. Wir sprechen heute über die Welt der Düfte, über die Welt des Parfüms und Sie hatten es gerade schon im Vorgespräch kurz angedeutet, Ihre Familiengeschichte in diesem Bereich geht bald 100 Jahre zurück. Wie kommt es, was gehört alles dazu, wie taucht man in diese Welt sozusagen ein?
Ja, sehr eine wunderschöne, spannende Welt, in der ich mich beruflich bewege. Begründet von meinem Großvater Hans Schmidt, 1923, also im nächsten Jahr 100 Jahre alt. Auch so alt sozusagen, also ein großer Geburtstag für uns, für die Familie. Meinem Großvater sind mein Vater gefolgt und zwei der meiner Onkel, sodass in der nächsten Generation schon 3 von 7 in die Branche gegangen sind und in meiner Generation sind es tatsächlich auch 3 von 4. Ja. Mein Bruder lebt in Südfrankreich in Grasse und arbeitet für ein groß bedeutendes Parfumunternehmen und Aromenunternehmen. Meine Schwester war bei der Nummer 1 sozusagen in der Welt, auch im Bereich Duftstoffe tätig. Und ich habe ganz viele interessante Stationen in der Duftwelt machen können, die mich dann in die Selbstständigkeit geführt haben.
Ja, die wollen wir natürlich noch so ein bisschen verstehen, aber wenn wir nochmal an den Einstieg gehen, das kann ja in jede Richtung gehen, wenn die Familie in einem Bereich tätig ist. Manchmal schlägt sie in Ablehnung um, in ihrer Familie eher wurde die Begeisterung weitergegeben. Was war für Sie der Reiz, auch in diese Welt einzutauchen?
Also die Faszination von Duftstoffen und Naturstoffen aus der ganzen Welt ist so außerordentlich. Vetiver aus Haiti oder Sandelholz aus Indien. Diese vielen, vielen Rohstoffe, die aus der ganzen Welt zusammengetragen werden und von Künstlern, also Parfümeuren, zusammen kreiert werden. Das ist so faszinierend und unser tägliches Leben ist bestimmt von kosmetischen Produkten, die Dosierungen, die Parfümierungen haben, die natürliche, aber auch synthetische synthetische Duftstoffe beinhalten, um eben das Leben schön zu machen, attraktiv zu machen. Das betrifft den Kosmetik- und Duftbereich. Aber stellen sich die Nahrungsmittelindustrie vor, ohne Aromastoffe, da würden Ihnen kein Joghurt schmecken, kein Eis, kein Getränk. Ganz wichtig, also diese beiden Industrien faszinieren mich von klein auf, von Kindesbeinen auf.
Das heißt, es gab nie die Alternative oder einen anderen Weg, der für Sie interessant war?
Also diese Strahlkraft der Industrie ist so außerordentlich, dass wir von unserem Vater und von unserem Onkel sozusagen einfach automatisch in die Leidenschaft hineingezogen wurden. Und weil es so facettenreich ist und die Duftstoffe und die Aromastoffe auch so vielseitig einsetzbar sind, ist es eine unendliche Welt und eine kreative Welt. Eine Welt, in der man sich fast auch ein bisschen verlieren kann, die so bunt und schön ist, und das hat mich gereizt.
Ja. Wie sieht eine Karriere in dieser Welt aus? Studiert man Düfte oder wie arbeitet man sich da voran?
Die klassische Ausbildung eines Parfümeurs ist heute mitunter ein Chemiestudium. Mhm. Empirisch ist es aber in Grasse zum Beispiel, da wurde ich selbst auch ausgebildet, so dass viele als Assistenten eines Parfümeurs arbeiten und sich langsam über Jahre in diese Duftwelt hineinarbeiten, weil es eine so große Vielzahl von Duftstoffen gibt, 1500 Duftstoffen, mit denen man so arbeitet.
Das ist so die Grundlage quasi.
Und die muss man natürlich kennen in ihrer Intensität, in ihrem Zusammenspiel untereinander. Das ist unglaublich faszinierend, aber es dauert eben Jahre. Und ein Parfümeur, der hat sicherlich 6, 8 Jahre auf dem Buckel, bis er sozusagen operativ tätig wird, um eben vielleicht eine Creme zu parfümieren oder ein Duftwasser und ähnliches. Und ein Senior-Parfümeur muss sicherlich 10 bis 15 Jahre auf dem Erfahrung haben, um einfach sehr erfolgreich auch sein zu können. Und dann gibt es so die Superstars der Branche in Paris, New York und wo auch immer in der Welt, die dann einfach faszinierende, innovative Kreationen immer wieder herstellen. Und das ist dieses, was einfach auch so unglaublich faszinierend ist, dass es immer wieder völlig neue kreative Ansätze geben kann für die Parfumwelt.
Ist das Handwerk oder ist das ein Genie?
Es ist auf jeden Fall erlerntes Handwerk, weil es ist, auch ich habe dort unten sozusagen Duftstoffe wie Vokabeln gelernt und habe sie in meinem Gehirn memorisiert. Und das heißt, man baut ein Duftgedächtnis, ein Rohstoff, ein Duftstoffgedächtnis auf, mit dem man dann, das ist dann das Handwerkszeug, mit dem ich dann sozusagen zwar nicht als direkter Parfümeur gearbeitet habe, aber doch als Berater und als Kenner sozusagen der Duftstoffe. Und das ist unglaublich vielseitig.
Wie sahen dann Ihre Stationen aus? Also was für Jobs gibt es in dieser Welt?
Genau genommen fing das schon mit 5 Jahren an.
Mit 5 Jahren?
Weil unser Vater Seifen nach Hause brachte, die unterschiedlich parfümiert waren. Und die durften wir dann durchriechen und haben dann unsere Präferenzen dann geäußert. Später, während der Zeit so, da war ich so 16, 17, 18, durfte ich nach Genf reisen. Das wurde gesponsert von meinem Vater. Und da habe ich dann für 3 oder 4 Wochen in einem Parfumunternehmen Mischungen angefertigt, als Kompositeur oder in der Qualitätskontrolle. Und sozusagen waren meine ersten Schritte. Dann ging es dann sozusagen mit einer Ausbildung tatsächlich auch weiter nach dem Abitur. Habe ich eine chemisch-technische Ausbildung im Allgäu gemacht, auf einer Akademie, danach noch in Innsbruck eine kaufmännische Ausbildung hinterher, und der nächste Schritt war dann der Eintritt in das Unternehmen meines Großvaters, um ätherische Öle in Deutschland und auch in Skandinavien zu vertreiben. Ja. Und das war sehr spannend, weil ich sozusagen von über Dänemark nach Schweden, Finnland, Norwegen reiste und dort Hersteller von Zahnpasten besuchte mit Pfefferminzölen, die wir im Angebot hatten, oder Zitrusöle für Getränkehersteller. Und so hatte ich so quasi mein Portfolio an Duft, an Aromastoffen natürlich.
Und die stammten alle aus der Firma, sozusagen ihres
Die stammten aus der Firma meines Großvaters, der eben so Pfefferminzöle aus Midwest, aus Washington einkaufte, oder eben ätherische Öle und Zitrusöle aus Sizilien. So bin ich sozusagen im Naturbereich sehr stark in die Branche hineingekommen, und meine nächste Station war dann eine amerikanische Gruppe für Duftchemikalien. Einheiten. Mhm. Bushbok Allen damals noch, heute gehört es zu der Gruppe IFF, mhm. International Fragrance and Flavors and Fragrances in New York.
Einer der ganz großen, glaube ich, in der
Branche. Eine der ganz großen, ja. Also Top-Unternehmen. Und da war ich dann eben für den Vertrieb der synthetischen Riechstoffe verantwortlich. Und dann wurde ich abgeworben von einer französischen Firma, Robertet, nach Grasse und wurde dann zunächst 6 Monate ausgebildet, war in der, ja, in der Abteilung des Einkaufs von Naturstoffen, die dann aus Asien kamen, und dann haben wir quasi richtige Qualitätskontrolle gemacht am Tiegel, wie jetzt das Patchouli aus Indien oder aus Australien eben auch riecht und ob es konform ist zu den Dingen vom letzten Jahr. Sehr, sehr spannend. Und dann ging es eben auch in Analyseverfahren, weil heute diese ganze Duftwelt sehr auch analytisch natürlich geprägt ist. Qualitätskontrolle wichtig. Und dann aber ganz besonders das Highlight war natürlich das Arbeiten mit dem Parfümeur, der mit mir über 60 Duftfamilien mit jeweils 5 oder 10 Duftstoffen mich trainierte, sozusagen, für das Erkennen und Wiedererkennen. Und da arbeitet man viel mit Bildern, um eben diese Duftstoffe zu memorisieren für sich. Ja. Sehr, sehr spannend. Und dann gehörte natürlich auch dazu, dass man eben die Klassiker, die Erfolgsklassiker im Markt in- und auswendig konnte. Mhm. Das heißt, auf Zuruf oder auf einen Duftstreifen hin konnte ich dann sagen, das ist Yves Saint Laurent, der und der Duft, das ist Dolce & Gabbana oder Chanel. Das waren dann so Selbstverständlichkeiten, die für mich dann eben auch dazu gehörten. Mhm. Und dann ging es sozusagen auch Marketing, vom Marketing seitig nach London, nach New York und Paris. Da hatte ich dann noch sozusagen entsprechende Weiterbildungen. Und dann habe ich 5 Jahre im deutschen Markt gearbeitet, bis ich dann sozusagen auch eine Veränderung suchte, die mich dann in die Flakon-Industrie führte. Mhm. Und dann hatte ich das Vergnügen, 1,5 Jahre eine französisch-italienische Parfümerie-Glasgruppe in Deutschland zu vertreten. Mhm. Und dann war der Zeitpunkt gekommen, dann hatte ich genug gelernt, dann hatte ich genug Handwerkszeug und habe gesagt, frisch frei, jetzt mache ich mich mal selbstständig. Ja. Jetzt kreiere ich mal sozusagen Parfums.
Da hatten Sie sozusagen aus allen Elementen, also von dem Flakon am Ende, also sozusagen der Verpackung bis den Grundstoffen sozusagen, die ganze Kette selbst abgedeckt. Was bedeutet das dann, selbstständig zu sein? Was war Ihr Portfolio? Was ist Ihr Portfolio, mit dem Sie dann jetzt am Markt sind?
Ja, der Beginn war zunächst, dass man eben Projekte entwickeln musste, die völlig untypisch sind, mhm, oder die, wo man sozusagen in einer Nische arbeitet. Und damals, mein erstes großes Erfolgsprojekt war Gute Zeiten, Schlechte Zeiten Parfums,
ja,
für RTL, mhm, als Lizenzthema. Und da gab es dann einen Duft für gute Zeiten und einen Duft für schlechte Zeiten.
Ah, okay. Mhm.
Und das
und der war, für schlechte Zeiten wurde auch gekauft?
Der wurde auch gekauft. Ja. Das war dann, wenn sich Herz auf Schmerz reimt, mhm, ein Duft wie ein guter Freund.
Ja.
Mhm. Und da gab es natürlich eine sehr junge Zielgruppe, die dann sehr begeistert auch Geschäfte stürmte und sagte, ich will den GZSZ-Duft. Und das war eigentlich der Beginn einer wunderbaren Erfolgsstory.
Mhm. Und dann kam, ich glaube, wenn man auf Ihrer Homepage guckt oder was Sie auch berichtet hatten, ganz unterschiedliche Auftraggeber letztendlich auf Sie zu. Das war dann so aus dem Netzwerk, was man so hat? Oder wie entsteht so eine...
Ja,
Portfolio.
Also ich musste mir das schon sehr stark erarbeiten. Also die ersten Jahre waren schon sehr kompliziert, schwierig, steinig, weil ich ja nicht sozusagen aus meinem beruflichen Leben heraus nicht mit dem Handel zu tun hatte, mhm, vorher. Diese Dinge mussten wir uns erarbeiten oder musste ich mir erarbeiten. Das war auch, wie gesagt, rauf und runter. Das waren Höhen und Tiefen. Und da musste man schon durch verschiedene Situationen durch. Aber das Entscheidende im Laufe der Zeit war eigentlich immer, besondere Innovationen, ja, zu kreieren. Also Ideen zu haben, die andere nicht haben. Schneller zu sein als andere. Kreativer zu sein. In das Produkt so viel Qualität und Liebe und Stärke hineinzugeben, sodass die Produkte an sich outstanding sind. Mhm. Dass sie ein gutes Storytelling haben. Also damit haben wir schon sehr, sehr früh begonnen. Und das hat eigentlich den Weg auch beschieden. Sodass wir dann auch zum Beispiel für eine Weltmeisterschaft dann Partner wurden. Für die FIFA,
genau.
Und 2006 dann das WM-Parfum FIFA World Cup 2006 kreierten, was dann bei einem großen Händler Douglas, also ein Riesenerfolg dann auch war.
Also 2006 das Sommermärchen, dann nachher in Deutschland. Wenn wir uns das mal angucken, vielleicht wie entwickelt man den Duft für eine Fußballweltmeisterschaft? Wer spricht da mit? Wie findet man die richtigen Essenzen, die nach Fußball-WM riechen?
Ja, also bei Fußball ist es so, man muss natürlich, egal was man macht, muss man immer mit Leidenschaft und mit einem guten Konzept auch angehen. Und da ich begeisterter Fußballer bin, auch heute noch, versuche jede Woche selbst auf der Wiese zu stehen, war es, und die Weltmeisterschaft nach Deutschland kam, da habe ich gesagt, da schaut die Welt auf Deutschland, und wenn ich da als Lizenznehmer der FIFA ein Parfum mache, das kann nur ein Riesenerfolg werden. Mhm. Und dann geht es eigentlich bei einem Projekt immer darum, welche Formgebung hat man da, welche Farbgebung hat man, mit welchen visuellen Reizen arbeitet und wie muss ein Duft gestaltet sein. Und so ist dann diese Grundidee entstanden, dass wir einen Flakon hatten, der einem Flachmann ähnlich war, ja. Also eine ovale Flaschenform in einem sehr coolen anthrazitfarbenen Look mit einem richtigen Emblem, ein Emblem vorne, wo der Pokal eben abgebildet ist, also quasi auch als attraktives Mitbringsel oder Geschenk, und mit einer silbernen Kappe, was so ein bisschen das edle Feine eben auch ausmacht. Und die Verpackung war so gestaltet, dass man natürlich den Pokal im Vordergrund hatte, aber auch die teilnehmenden Mannschaften auf der Verpackung sich wiederfanden. Und so gab es dann eben in bestimmten Filialen unfassbare Aufbauten, wo dann 1000, 2000 Parfums zu einer Pyramide gestapelt waren, um eben diese Produkte da zu präsentieren. Und das Sommermärchen hat natürlich auch für uns dann eben auch ein Parfum oder ein duftes Sommermärchen.
Und nach was hat es dann gerochen?
Ja, es war ein wunderschön holziger, sportlich holziger Herrenduft, den aber auch die Frauen geliebt haben. Also ein Wellness, richtig toller Wellnessduft mit ein bisschen grünen Akzenten, aber eben auch holzigen. Und die Leute waren also vom Duft allein schon total begeistert.
Ja. Dann so ungefähr eine Dekade später, auch ein bisschen andere Welt, hatte ich noch gesehen. Ich glaube, für Shirin David, also eine Influencerin, Rapperin, haben sie auch ein Parfüm mit auf den Markt gebracht. Warum ist ein Parfüm so ein gutes Produkt, was eben auch viele vielleicht Prominente noch sozusagen so auflegen?
Es gibt ja, klassisch hat man Parfums für Modeschöpfer gemacht, und die Märkte verändern sich. Also es gibt eben auch da Mode, es gibt da Trends, es gibt da sozusagen, früher waren die Rockstars, das waren unsere Stars der Jugend, und heute gibt es eben ganz andere Stars der Jugend oder andere Themen. Und vor allen Dingen haben wir das ganze Digitale heute, was natürlich vor 15, 20 Jahren überhaupt nicht da war, oder Internet. Es sind ganz neue Kommunikationsformen. Und unser Ansatz ist grundsätzlich, dass wir sehr bewusst und genau den Markt prüfen und überlegen, was ist das nächste Neue? Was ist die nächste neue kreative Idee? Und da waren wir tatsächlich die Ersten, die erkannt haben, dass eine Influencerin ein interessanter Multiplikator eben für eine schöne Parfum-Idee ist. Und dann entstanden so Dinge wie, dass wir eben auf so junge Messen gegangen sind, wo wir eben sehr stark mit der Jugend interagieren. Da gibt es die Glow Convention zum Beispiel, ganz interessantes Format, wo eben junge Menschen ihre Influencer treffen können auf Bühnen, wo Musik, wo gerappt wird und wo eben junge Marken sich auch präsentieren und zeigen. Und auf dieser Glow Convention waren wir damals in Stuttgart, und da gab es dann einen interessanten Kontakt zu einer Agentur, die wiederum mit Shirin eben in Kontakt war oder eben für Shirin David sozusagen die Agentur stellte. Und dann entstand sehr spontan auf dieser Messe eigentlich der Gedanke, dass wir eben ein Parfum mit ihr kreieren könnten. Aber das Besondere eigentlich an dieser Idee war, dass wir eine eigene Technologie entwickelt hatten, zu der kommen wir später nochmal, die es möglich macht, dass eine große Community aufgefordert wird, ein Parfum mit einer Person zu kreieren.
So ein Co-Creation-Ansatz.
Co-Creation, ja. Genau. Und dieses Co-Creation war eigentlich das erste, was es so weltweit gab, dass quasi ein Parfum in einer Co-Creation entstand. Und es wurde gelauncht am 14.02., Valentinstag 2017. Wurde sozusagen die Idee von Shirin online sozusagen präsentiert in einem Video. Und vorher hatten wir mit einem Handelspartner DM Drogeriemarkt gesprochen und die waren mega begeistert. Die sagten, das ist ein wunderbares Konzept, eine tolle Story. Und haben uns dann eigentlich in diesem Prozess sehr toll begleitet und eben dieses Projekt mit aufgesetzt. Und dann war es eigentlich ein Erfolg, wie man ihn gar nicht beschreiben kann. Eine ganz außerordentliche Geschichte. Da hat natürlich Shirin selbst mitgewirkt, aber da konnte ich eben mein ganzes Know-how von Packaging, auch Exclusive Packaging einbringen, sodass wir eine tolle Verpackung hatten, eine Rundverpackung, eine Kristallkugel, eine Kappe, eine Verschlusskappe, die sehr, sehr spektakulär ist. So ist das Produkt entstanden und wurde dann ein unfassbarer Markterfolg. Und diese Story, diese Marketing-Story des Co-Creation von einem Parfum wurde europaweit sozusagen von Marketing-Spezialisten bewundert. Da wurde ich auch auf Messen dann auch in Südfrankreich angesprochen. Das wäre ja eine tolle Geschichte. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist unsere Geschichte gewesen.
Ja. Ist das, wie groß ist der Markt? Also wie viele Leute wie Sie oder auch mit einem ähnlichen Profil gibt es tatsächlich?
Der Parfummarkt ist ja sehr stark segmentiert. Ja. Das heißt, es gibt eben die Großen, die L'Oreals, die Cotys und diese ganzen Unternehmen, die weltweit sicherlich 90% des Markts ausmachen. Dann gibt es aber auch seit einigen Jahren sehr interessanten Nischenmarkt, sogenannten Nischenmarkt. Das sind sehr exklusive, selektive, gut gemachte Parfums, die eine anspruchsvolle Klientel ansprechen. Das sind Hunderte oder Tausende. Was jetzt unser Schaffen hier in Köln, eben im Kölner Süden angeht, da sind wir sicherlich ein sehr ungewöhnliches Unternehmen, weil wir auf wenigen Personen sehr viel Know-how konzentrieren und alle, die bei uns eben mitwirken, mit großer Leidenschaft das tun, was sie machen und auch eben Digitales. Und das Digitale steht bei uns heute auch bei den ganzen Ideen, Konzepten, Storytelling doch sehr im Vordergrund. Und da haben wir uns in den letzten Jahren auch einen ganz guten Namen gemacht.
Ja. Was braucht man da für Disziplin in Ihrem Team, für Funktionen?
Für mich ist wichtig, dass egal wer im Unternehmen ist, für das, was er tut, Leidenschaft mitbringt. Ja. Und natürlich, er muss lernbereit sein. Er muss sich eben ständig verändern, Bereitschaft dazu haben. Und wir schicken eben auch Mitarbeiter auf Schulungen, auf Tech-Veranstaltungen, damit sie mit anderen Menschen zusammenkommen, damit sie lernen. Wir reisen sehr viel. Wir reisen nach Asien. Wir reisen in den Nahen Osten. Wir reisen nach Las Vegas zu Messen. Wir reisen auf diese Messen, weil wir da Produkte erleben wollen, weil wir da Materialien, Rohstoffe erkennen wollen. Also wir sind neugierig auf die Welt. Wir wollen immer wieder Neues schaffen, kreative, neue Ideen schaffen und mit einem sehr hochmotivierten Team können Sie das auch in einer Geschwindigkeit umsetzen, wie das eben große Unternehmen nicht machen können.
Okay. Jetzt passiert das ja tatsächlich, Sie hatten von Ihren Stationen weltweit berichtet, von Graz als der Parfüm- oder der Dufthauptstadt und dann eben von den Städten, wo viel Beauty-Industrie auch ist, wie New York, London und Co. Jetzt sind Sie ja doch seit einer ganzen Weile wieder in Köln. Wie steht es um Köln, die ja sozusagen sich eine Stadt, die sich ja sozusagen, wo in der Duft durchaus zu Hause war mal? Wie sieht es da aus um die Dufthauptstadt Köln?
Also viele in Köln wissen es nicht so genau, deswegen betone ich auch das besonders. Köln hat eine ganz besondere Heritage, eine Herkunft. Aus Köln kommt das Eau de Cologne. Wir sind Parfumstadt, wir sind Kulturstadt, also Weltkulturerbe, auch für Parfum mit unserem Eau de Cologne. Und die Ursprünge sind natürlich Jean-Marie Farina, 1709, die älteste Parfumfabrik Kölns die älteste Parfumfabrik der Welt. Belieferte schon Napoleon und Königshäuser. Das heißt, wir haben sehr viel Heritage in Köln. Natürlich kennt jeder 4711, einfach eine tolle Marke, die sehr international vermarktet ist. Und ja, das ist so sozusagen, das ist die Historie ein bisschen und das Gegenwärtige. Und wir wollen natürlich mit eigenen Ideen eben auch der Stadt Köln diese Bedeutung auch wieder zurückgeben und deswegen ist unser innovativer Ansatz, den wir in Köln hier haben mit den Parfum Lovers, auch so außergewöhnlich. Mhm. Und wir wollen da etwas auch zurückgeben und wir wollen einfach auch die Kölner, einfach den Kölnern bewusster machen, dass Köln als Parfumstadt ja, also weltweit relevant und wichtig ist.
Mhm. Und das heißt, genau, Sie hatten sozusagen die Historie angesprochen, die bis ins Anfang des 18. Jahrhunderts zurückreicht tatsächlich. Und heute ist davon auch noch genug da. Also man, das 47-11-Haus ist, glaube ich, jetzt ein Shared-Apartment-Haus geworden mittlerweile mit ein paar Umzügen quasi oder Umbauten. Also wie viel Parfüm ist gerade noch in Köln?
Ja, also man hat natürlich schon das Museum von Jean-Marie Farina. Das ist ja in diesem Quartier in der Nähe des Rathauses. Da kann man auch wirklich sehr schön eben das Museale der Parfumwelt erleben. Es gibt sicherlich noch andere Dufthersteller oder Distributeure. Es ist sicherlich sehr dünn geworden, aber das ist ja in anderen Bereichen auch. Früher hatten wir mal 50 oder mehr Brauereien in Köln. Da gibt es jetzt auch nur noch einige wenige. Aber so auf das Parfum bezogen würde ich schon sagen, gibt es wenige Anbieter. Und da sind wir natürlich sehr stolz auf unsere, ja, auf unsere Kölner Herkunft und die wir sehr bewusst auch die wir sehr bewusst leben.
Ja. Und Sie hatten es angesprochen, das ist auch sozusagen der Ehrgeiz jetzt von Ihnen, diese Bedeutung wieder zu heben, zu stärken. Wie soll das geschehen?
Ja, also erstmal muss dieses Köln und Duftstadt Köln in das Bewusstsein der Verbraucher, der Kölner kommen. Auch oder ich sag mal, den Menschen im Rathaus, der Oberbürgermeisterin, der allen Menschen, die in Köln irgendwo leben und auch mit Herkunft sich verbinden. Und Duft in Köln, Eau de Cologne, ist eines der besonderen Highlights. Das ist für mich ähnlich stark wie der Kölner Dom oder sind die Museen, sind die Ateliers oder der Rhein. Also es gibt so viele Dinge, die müssen wir uns einfach bewusst machen und die müssen wir versuchen, bewusst zu leben.
Und Sie gehen ja ganz konkret in einem Projekt jetzt sozusagen das Thema auch an. Nochmal, glaube ich, eine neue Interpretation des Themas. Was steckt hinter The Scentist, dem Startup, das so in diesen Wochen tatsächlich so richtig das Licht der Öffentlichkeit erblickt?
The Scentist, ja, die Geschichte ist, dass ich vor vielen Jahren auch große Parfums für große Ketten gemacht habe und irgendwann mir überlegt habe, diese Messen, diese Inflation von Parfums, dieses in die Geschäfte hineindrücken von Ware und abverkaufen, das ist nicht nachhaltig und oder das ist das ist nicht so meins. Und dann ist eigentlich die Idee bei mir entstanden, man müsste Parfum in der Stückzahl 1 individuell für Menschen fertigen können. Und eigentlich etwas, was ein unmöglich ist, weil es ist ja so,
dass Luxus so.
Ja, es ist ein unglaublicher Luxus natürlich und eigentlich müsste ein Parfümeur im persönlichen Gespräch ein Parfum für eine andere Person kreieren und das gibt es tatsächlich in Paris auch, das kostet dann Tausende von Euro und dann habe ich überlegt, das muss auch anders möglich sein. Und so ist die Idee von The Scentist entstanden. Dieser Begriff The Scentist aus The Scientist, also dem Wissenschaftler, und The Scent, dem Wohlgeruch. Mhm. Und so ist diese Marke The Scentist entstanden. Und die Idee, dass man das Parfümeurswissen auf irgendeine Weise digitalisieren müsste.
Ja.
Und das war dieser völlig neue Ansatz. Und das haben wir dann mit wichtigen, bedeutenden Unternehmen der Parfumbranche schon mal so konzeptionell angesprochen, die auch sehr skeptisch natürlich am Anfang waren, bis wir dann aber auch sozusagen unseren Weg erklärt haben und einen Persönlichkeitstest entwickelt haben aus ganz persönlichen Lifestyle-Dingen wie der Hautteint. Was trinke ich gerne? Was esse ich gerne? Wo mache ich gerne Urlaub? Wie verbringe ich meine Freizeit? Also insgesamt 7 Fragen, die man online auf thescentist.com in dem Test eben machen kann. Und aus dieser Beantwortung, Bilderbeantwortung, weil man sich so immer die Favoritenbilder aussucht, kreiert das dass das System, der Algorithmus, ein Parfum, das dann außergewöhnlich gut riecht, das ist eben so die Funktionsweise. Aber hinter der ganzen Geschichte stecken natürlich sehr aufwendige Programmierungen. Mhm. Wir haben damit zwei großen, bedeutenden Unternehmen sozusagen gestartet, das zu programmieren. Und ich habe vor 3 Jahren, habe ich eine sehr talentierte Parfümeurin aus Graz, die somit als Beste abgeschlossen hat, von der Parfümerie School abwerben, sozusagen werben können, nach Köln zu kommen. Ich habe sie eingeladen, habe ihr die Stadt Köln vorgestellt, habe mir ein Wochenende Zeit genommen und da war sie so begeistert und sie hatte eben diesen Hintergrund, dass sie nicht nur Parfümeurin war, sondern sie hat auch eine Ausbildung im Bereich Programmierung, mhm, künstliche Intelligenz. Und diese sehr ungewöhnliche Kombination hat mich gereizt und jetzt ist sie seit 3 Jahren bei uns beschäftigt und hat sozusagen olfaktorisch dieses Wunderwerk eigentlich geschaffen, dass eben Duftstoffe, Rohstoffe zueinander passen, dass wir von verschiedenen Dufthäusern eben nur die besten Ingredients eben ausgewählt haben, ja, zu Patchouli, zu Zedernholz, zu Litchi und so weiter und so fort, zu hunderten von Komponenten. Mhm. Und so ist eben das System entstanden, was wir jetzt dann tatsächlich auch erstmalig offline, also in einem Geschäft zeigen, in einem Pop-Up-Store auf der Hohe Straße. Ja.
Sie haben gesagt, vor 3 Jahren haben Sie die Parfümeurin gewinnen können als wichtige Mitarbeiterin. Das heißt aber, das zog sich jetzt wirklich über Jahre, diese Idee.
Ja, das ist so kompliziert und so komplex. Dann hatten wir natürlich noch ein bisschen Corona zwischendurch. Mhm. Das macht das Arbeiten dann untereinander dann auch nochmal ein bisschen schwieriger. Aber da wir ein kleines Team sind, konnten wir die Zeit sehr gut nutzen. Das heißt, wir haben da so quasi im stillen Kämmerlein für uns das ganze Projekt sehr systematisch und sehr strukturiert entwickeln können. Mhm. Das war von uns von daher eine Zeit, die wir gut genutzt haben. Ja.
Wie viel, also Sie hatten den Persönlichkeitstest angesprochen, auf der anderen Seite, wie viel Essenzen, Duftstoffe stehen denn dahinter, aus denen sich so ein individuelles Parfüm dann letztendlich zusammensetzen kann?
Der klassische Parfümeur arbeitet mit bis zu 1200, 1500 Duftstoffen, Rohstoffen. Wir arbeiten mit einigen hundert Duftstoffen. Ja. Also wir versuchen schon maximal sozusagen die Möglichkeiten der Duftwelt zu nutzen. Man kann nicht alle nutzen, weil man muss sie ja irgendwann am Ende des Tages zusammenmischen. Und bei uns wird ja jedes einzelne Parfum, wenn es bestellt ist, tatsächlich auch von Hand gemischt und von der Parfümeurin kontrolliert, abgerochen, dann verpackt und eben auch schick versendet an den Kunden.
Ja. Das wäre die Frage, ist das das Risiko nicht, dass sozusagen ein Persönlichkeitstest dazu führen kann, dass ein nicht so wohl riechendes Parfüm entsteht?
Wir haben die Erfahrung schon vorher gemacht, aber wir sind mit einer Trefferquote von weit über 90% haben wir Begeisterung und Leidenschaft der Leute, unsere Kunden, die zum Teil schon 3, 4 Flakons eben auch von uns ihres eigenen individuellen Parfums gekauft haben. Wir können das natürlich auch sehr stark auf den digitalen Kanälen, auf Instagram jetzt zeigen, auch die Begeisterung der Menschen. Wir haben jetzt die Tage Influencer bei uns gehabt, die völlig begeistert waren und auch tolle Stories dazu eben auch gemacht haben. Wir wollen gerne organisch wachsen. Mhm. Das heißt, wir leben durch Mund-zu-Mund-Propaganda. Wenn wir einen Kunden gewonnen haben, der sein eigenes Parfum trägt und angesprochen wird von Dritten, der Duft, das riecht so toll, was ist das, welcher Duft ist das? Und er sagt, es ist mein eigenes Parfum. Ich habe mein eigenes Parfum kreiert. Ist das eine unglaubliche Aussage, die natürlich sofort andere Menschen anzieht und reizt ebenso diesen Parfum-Test zu machen. Ja. Das heißt, wir haben eine so hohe Trefferquote, die Leute sind so begeistert, man kann es eben auch live in dem Geschäft bei uns auf der Hohe Straße 152 bis 150 erleben im Monat April. Und man macht den Test vor Ort, man darf auch dort, wir haben wie ein Lab, das heißt, man kann die Duftstoffe auch riechen, die in einem eigenen Parfum drin sind, enthalten sind und die Leute sind total begeistert. Also wir hatten interessante Menschen aus dem Handel, also Retail, also international, die sagten, ihr seid die erste digitale Parfümerie. Mhm. Also große Begeisterung, kann ich nur sagen.
Und es ist letztendlich dann aber doch ein spannender Paradigmenwechsel, der dahinter steht. Also sonst war es so dieses, es gab die ikonischen Düfte und die erkannte man vielleicht auch wieder und auch Leute identifizierten sich damit und jetzt wollen die das ganze Spiel so ein bisschen umdrehen, ne?
Ich will es gar nicht, oder wir wollen es gar nicht umdrehen. Mhm. Das individuelle Parfum ist sozusagen die Königsdisziplin, ist etwas ganz Außergewöhnliches. Wir wollen ja auch nicht Marktprodukte im Markt herabsetzen. Das sind ja alles sehr gut gemachte Produkte von großen Herstellern. Sehr intelligente, schicke Designs und schöne Flakons. Die Entscheidung für ein Parfum ist ja häufig auch eine Entscheidung für eine Marke, für einen Flakon, für einen besonderen Verschluss, für die Kommunikation. Und bei uns ist der Star die Essenz. Wir kommen sehr klassisch, elegant von einer Metallverpackung her, in der sozusagen der Flakon, ein runder Flakon, 100 ml enthalten ist. Sehr klassisch, sehr elegant, sehr, sehr, sehr reduziert. Aber das Besondere ist eben das Eigenständige, das Einzigartige ist eben das individuelle Parfum. Mhm. Und im System, was wir entwickelt haben, haben wir über 100 Millionen Möglichkeiten, okay, Parfum zu kreieren.
Ja. Okay, das heißt sozusagen 100 Millionen individuelle Düfte, die in den nächsten Jahren entstehen können oder
gefunden werden können. Es können viele entstehen. Es können auch, das System ist so interessant oder so spannend aufgebaut, dass wir im europäischen Kulturkreis Kunden, also Kulturkreise gezielt ansprechen können. Mhm. Und wenn wir sozusagen nach Amerika oder nach Brasilien gehen, wo andere Duftbilder oder die Menschen anders Duft erleben, können wir die Bildmotive oder die Essenzen anpassen an die jeweilige kulturelle, an den kulturellen Hintergrund. Gleiches gilt für Asien. In Japan, Korea sind ganz andere Duftbilder, viel leichtere, luftigere, frischere Duftnoten gefragt. Da könnte man sozusagen mit dem olfaktorischen Setup, den wir hier für Europa haben, könnten wir nur partiell Menschen erreichen.
Ja, okay.
Und das Gleiche gilt für den Nahen Osten. Auch der Nahe Osten hat wieder andere Duftbilder. Aber wir bekommen schon heute, nach wenigen Tagen, Interesse aus der ganzen Welt.
Ja. Wenn wir in Köln kurz anfangen dabei, also genau jetzt seit einer knappen Woche sozusagen ist Ihr Pop-Up-Store offen. Eben sozusagen, wenn man die Hohe Straße vom Dom runtergeht, gar nicht so weit weg vom Dom dann. Wie waren so die ersten Reaktionen? Das ist wahrscheinlich ja doch was man auch so ein bisschen erklären muss erstmal, oder wenn jemand vorbeischlendert.
Ja, in unserem Geschäft haben wir erstmal eine sehr attraktive Dekoration, die viele Leute total begeistert, weil wir eben den Naturstoff zeigen in Reagenzgläsern. Wir haben schöne Apotheker-Braunglasflaschen. Wir haben einen sehr eleganten Look und wir haben eine Toolbar sozusagen mit allen Duftstoffen, an denen man eben riechen kann. Das heißt, es ist so Experience, es ist Lab, es ist sehr stylisch, sehr edel. Auf der linken Seite haben wir dann drei Bildschirme, mhm, die über Touchscreen bedienbar sind, sodass Menschen ganz eigenständig das eben für sich machen können. Aber das kann man natürlich auch zu Hause machen. Oder am Mobiltelefon. Der Vorteil natürlich da vor Ort ist, man kann diese Atmosphäre erleben und man kann ins Gespräch mit uns kommen. Wir sind ja alle wirklich Fachleute und wir sind mit viel Leidenschaft dabei. Und mein Highlight ist also nicht nur, dass ich in diesen schönen Räumlichkeiten stehe und dass diese Ästhetik mich anspricht, aber sind eigentlich die Menschen, sind die Reaktionen der Menschen, wenn sie den Test machen, leuchtende Augen bekommen und sagen, wow, ich bin begeistert. Mhm. Und da sind so unterschiedliche Menschen dabei, auch aus jemand aus England oder aus Saudi-Arabien oder aus Belgien, eine junge Asiatin aus Belgien, die da ist, und die sind diese Begeisterung da. Und wenn sie ihre Rohstoffe sehen und diese Dame aus Belgien, die dann Lotus in ihrem Duft enthalten hat, die sagt so, wow, und grüner Tee und so, das passt einfach so hervorragend. Oder gestern hatten wir ein unglaubliches Highlight, da kamen zwei Damen, so irgendwo wahrscheinlich so indischer Hintergrund, mhm, würde ich so sagen. Und die machten an zwei Rechnern parallel einen Test und dann kam fast das Gleiche raus von den Inhaltsstoffen. Und dann haben wir gesagt, wie geht das denn? Das haben wir noch nie erlebt, das verstehen wir jetzt gerade nicht. Und dann fragte dann die Damen, sind sie irgendwie aus einer Familie oder wir können uns das gerade nicht erklären, mhm, dass bei ihnen in der Kopfnote sozusagen Kiwi und Ananas und also verschiedene Dinge eben genau identisch sind. Und dann sagten die, wir sind Zwillingsschwestern. Mhm. Und da habe ich gedacht, das gibt's. Zwillingsschwestern. Da habe ich gesagt, das ist ja Wahnsinn. Also das war gestern unser echtes Highlight. Aber es waren eben auch andere Highlights dabei, dass junge, also wirklich tolle, gestandene Frauen bei uns im Laden standen. Die eine war Wissenschaftlerin und die andere war IT. Und die einfach kritisch auch irgendwo neugierig waren, aber kritisch und dann rausgegangen sind, gesagt, begeistert, bestellt, ja. Toll, okay. Ist meins.
Und wie ist tatsächlich auch der Plan, wenn wir jetzt einmal tatsächlich uns auf den wirtschaftlichen Fokus sozusagen konzentrieren, also wie soll The Scentist wachsen? Ist es dann vor allem doch der Online-Vertrieb, der Online-Kanal, über den man es machen kann? Oder was ist so der Plan für das Unternehmen The Scentist sozusagen?
Ja, wir lassen uns jetzt mal wirklich treiben. Mhm. Für uns ist einfach wichtig, wie die Menschen mit uns und mit The Scentist umgehen und was sie zu den Parfums zeigen, sagen und wie sie mit der Marke leben. Das ist jeden Tag ein spannendes Erlebnis. Und da sind auch jeden Tag Learnings für uns dabei. Die Möglichkeit, da es ja quasi komplett online ist, kann das ja jeder an seinem Smartphone ständig machen oder wiederholt machen. Aber wir können eben auch diese Dienstleistung tatsächlich in Handel hineinbringen. Mhm. Das heißt, in eine Parfümerie, die eben zu dem Normalsortiment, was sie führen, einfach auch den besonderen individuellen Service eben auch anbieten will. Das ist schon sehr spektakulär. Ja. Und wenn man sozusagen eine feine Parfümerie führt, die eben diesen Zusatzservice anbieten kann, ist es auf jeden Fall super spannend. Und das haben wir jetzt auch schon zugespielt bekommen aus dem Nahen Osten, dass die auch super interessiert sind an diesem Konzept, an diesen Dingen. Ich glaube, das ist ein Thema, ist, dass wir sehr international spielen können, mit der kleinen Einschränkung, dass wir möglicherweise in Köln oder in der Nähe von Köln eine Produktion irgendwann machen müssen, wenn es zu viel wird, dann müssen wir das automatisieren. Und dieser Automatisierungsprozess, der gibt uns da die Möglichkeit, auch viel expansiver tätig zu werden. Und das kann man dann, sagen wir mal, in Köln machen für Europa, weil man kann ja mit Kurierdiensten überall heute hinschicken. Und man kann das aber auch, wenn es jetzt Südamerika ist, Brasilien ist so ein Parfumland mit hohen Steuern, dann hat man eben in Sao Paulo eine kleine Produktionsstätte, um den brasilianischen Markt zu bedienen oder den südamerikanischen Markt. Und so kann man das eben in anderen Teilen der Welt theoretisch auch machen.
Okay, also sozusagen, das heißt, im Moment ist es fast eine Manufaktur und wird in Köln-Rondorf quasi, laufen die Codes und die Daten auf und da wird dann das individuelle Parfüm
zusammengemischt. Exakt, ja. Genau so ist es.
Ja. Mit Ihrer gesamten Erfahrung, wie haben Sie Ihre eigene Mischung, Ihr eigenes Parfüm erlebt?
Ich habe den Persönlichkeitstest gemacht und ich bin auch sehr, ich sag mal, sehr bunt als Person. Diese Buntheit meiner Persönlichkeit, musste natürlich in den Produkt auch wiederkommen. Das heißt, mein Fußball oder meine Leidenschaft für die roten Funken der Stadt Köln oder Musik, die mich interessiert, auch Jazz und also diese Vielseitigkeit von Dingen, Reisen natürlich, das weltweite Reisen, das musste in den Duft irgendwie wiedergegeben werden. Und ich habe einen wunderbaren Duft, der Angeruch, also in der Kopfnote frische Elemente hat, so ein bisschen grün, krautige Elemente und dann aber einen sehr schönen, sehr holzigen, warmen Fond hat mit Amber, mit Patchouli, Sandelholz und ist total meins. Also und so wie es mir gegangen ist, ist es auch eben meinen Kollegen gegangen und wir zeigen das auch auf unsere Persönlichkeit über mehrere Bilder in dem Pop-Up-Store, sodass eben Menschen, die zu uns kommen, auch dann so sagen können, was ist das für ein Mensch? Was mag der? Wie ist der? Und in Bildern und eben auch in Beschreibungen. Und wenn man dann die Düfte riecht, dann sagt man, ja, passt, super. Ja. Und das ist auch ein sehr schönes Element, was wir da in Köln zeigen können.
Wir haben jetzt sozusagen zum Ende des Podcasts noch ein kleines Experiment nämlich vor, denn ich durfte am Montag mal bei Ihnen vorbeischauen, am ersten offiziellen Tag des Pop-Up-Stores und habe mich auch mal durch den Persönlichkeitstest geklickt. Ich erinnere mich noch so, glaube ich, an Lieblingsfarben Blau und Schwarz. Ich glaube, bei Urlaubsort hatte ich Großstadt und Berglandschaften mal angegeben. Und genau, Sie haben heute ein hübsches schwarzes Paket mitgebracht und genau, haben dann theoretisch, das müsste jetzt mein Parfüm sein, was hier genau, was wir hier stehen
das
haben.
Das ist Ihr Parfum, das haben wir dann gemischt. Mhm. Wir brauchen in der Regel 2 bis 3 Tage sozusagen für das Ausmischen. Und wie gesagt, die Parfümeurin riecht dann eben auch nochmal drüber. Und ich fand bei Ihnen sehr spannend, so als Persönlichkeit habe ich Sie ja kennengelernt. Und da habe ich schon gedacht, ja, das müsste eigentlich in so eine frische Richtung gehen, natürlich irgendwo. Und als ich dann die Rezeptur gelesen habe oder die Inhaltsstoffe, da habe ich gedacht, das passt so von der Beschreibung her schon mal.
Ja, ich muss gestehen, sozusagen, ich bin so kein regelmäßiger Parfümnutzer und genau, wir können sozusagen einmal in der Theorie quasi anfangen. Ist natürlich jetzt auch wir bringen jetzt hier verschiedene Sinne zusammen in einem Podcast. Genau, wir haben sozusagen tatsächlich in der Kopfnote müsste Pfefferminze, Pampelmuse und Gurke auftauchen. Ich habe schon vergessen, wie die zweite Ebene tatsächlich
heißt. Das sind die Herznoten.
Die Herznoten, genau. In der Herznote Orangenblüte, Ingwer, Kardamom und Moos. Und die Basisnote dann eine drunter sozusagen Zedernholz, süßer Bernstein, Tabak, Vetiver aus Haiti. Ich noch nie von gehört, muss ich gestehen. Ja. Und auch nochmal Moos. Das ist sozusagen die Theorie. Und wir öffnen es jetzt tatsächlich mal live hier in diesem Podcast. Und dieses schöne schwarze Verpackung. Und genau, das Parfüm. Und ich würde es jetzt mal tatsächlich testen. Einmal so. Hier. Wahrscheinlich etwas Luft heran, wahrscheinlich.
Ja, genau, ein bisschen warten, so 10 Sekunden warten, dass der Alkohol sich so ein bisschen verflüchtigen kann. Ja. Und diese Kopf-, Herz- und Basisnote hängt mit der Flüchtigkeit der Inhaltsstoffe zusammen. Und alles, was so zitrusartig ist, verfliegt nach 10, 15 Minuten. Dann kommt die Herznote über Stunden und die Basisnote, diese eher schwer mit der schweren Dampfkurve, die halten sich besonders lange, wahrscheinlich so auf 6, 8 Stunden und so weiter.
Ja. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt. Wage ich mal, genau, mal richtig ranzugehen. Und genau, Sie hatten die Frische angesprochen, die Sie im Persönlichkeitstest wiedergefunden haben. Genau.
Ich würde
genau, um die Expertenmeinung dazu zu haben.
Weil ich auch noch nicht gerochen habe. Riecht es also quasi ungeschlossen, ist es zu Ihnen gekommen.
Ja.
Und jetzt bin auch ich gespannt,
also,
wie es denn riecht.
Genau. Kann die Frische durchaus erkennen.
Wow.
Ja. Okay.
Entschuldigung. Genau. Sie sind der Kunde.
Ich tue mich noch schwer, sozusagen die direkte Verbindung zu meiner Person herzustellen, aber der Geruch gefällt mir sehr gut, tatsächlich. Also das, ja.
Also als Kenner, mich muss ich sagen, ist für mich sehr rund. Mhm. Es ist sehr ausgewogen. Es hat sehr schöne holzige Elemente, es hat eine gewisse Wärme, aber auch eine grüne Krautigkeit. Und
wenn Sie sagen, dann rieche ich es auch.
Also es ist ein Duft, ich denke, wenn Sie andere Menschen treffen, dann wird das auffällig sein.
Ja, ja.
Und wenn Sie den Duft auftragen und wir dosieren mit mindestens 15%, also es ist immer auch stark dosiert, der 100 ml Flakon, dann kann es sein, ich bereite Sie schon mal vor, dass jemand Sie anspricht und sagt, du riechst aber gut, welches Parfum trägst du?
Ja,
und wenn Sie dann sagen können, ja, es ist mein eigenes Parfum, das habe ich selbst kreiert, ist das natürlich ein echtes Highlight.
Ja. Das Experiment werde ich auf jeden Fall angehen. Genau. Also vielen Dank für die Möglichkeit. Ich habe natürlich noch zum Ende überlegt, wir haben viel über Köln und die Dufthauptstadt Köln gesprochen. Wenn Sie ein Parfüm für die Stadt Köln machen müssten, wie würde das denn eigentlich riechen?
Ja, das ist ganz interessant. Die Frage hatte ich schon vor einigen Monaten mal. Da ging es tatsächlich um die Stadt Köln. Ich denke, es muss ein Kolonie sein. Also das heißt, es muss etwas sein, was Bergamotte beinhaltet. Also es soll an die Klassik, es muss an der Klassik orientiert sein von einem Farina-Duft. Es muss eben dieses Kolonie haben, aber ich würde es im Herz und in der Basis würde ich es deutlich mehr Charakter geben. Mhm. Also ich würde es natürlich als ein Eau de Cologne nennen, aber es muss eben auch, so gewisse in kleinen Nuancen Off-Tastes haben. So sozusagen die Straße, die Menschen so ein bisschen, es muss auch, es kann nicht nur schön riechen, es muss charakterlich.
Neumarkt muss auftauchen.
Es muss ein bisschen Neumarkt dabei sein und ein bisschen Kölschgefühl, das muss dabei sein, also ganz wichtig.
Klasse. Herr Schmidt, ich danke Ihnen ganz herzlich für den Besuch bei uns im Podcast und für die Einblicke hier bei Wirtschaft Köln Unplugged.
Dankeschön, sehr gerne.
Wirtschaft Köln Unplugged. We'll be right back.
Etwa 1,3 Milliarden Euro werden übrigens jedes Jahr in Deutschland für Parfüm ausgegeben. Zwei Drittel davon entfallen auf Damendüfte, ein Drittel auf die Herren. Vielleicht hat das Gespräch mit Guido Maria Schmidt ja auch bei Ihnen ein bisschen Lust auf gute Düfte ausgelöst. Wir freuen uns wie immer über Feedback, Kritik oder auch über Anregungen für neue Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner. Das Ganze per Mail an podcast@rotonda.de oder über die LinkedIn-Seite des Rotonda Business Clubs. Nächste Woche begrüßt mein Kollege Stefan Merks an dieser Stelle Stefanie Kemp. Sie leitet das Deutschlandgeschäft des US-Softwareunternehmens Oracle und hat eine lange Karriere in der IT hinter sich. Im Gespräch berichtet sie von der wachsenden Bedeutung von Cloud-Lösungen in Unternehmen und sie verrät, warum IT gar nicht so sehr ein technisches, sondern vielmehr ein menschliches Thema ist. All das kommenden Mittwoch bei Wirtschaft Köln Unplugged. Vielen Dank fürs Zuhören. Auf bald.